Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Kulturfragen, einen Tag nach den Feierlichkeiten anlässlich der Friedlichen Revolution vor 30 Jahren. Günter Schabowski, Sekretär des Zentralkomitees der SED, sprach am 9. November 1989 die heute historisch gewordenen Worte von der sofortigen, unverzüglichen Öffnung der deutsch-deutschen Grenzen und eine lange Nacht der Euphorie nahm ihren Anfang. Was so euphorisch begann, wird 30 Jahre später allerdings mit sehr kritischem Blick betrachtet. Von Kolonialisierung und Überwältigung durch den Westen ist nicht selten die Rede, wenn es darum geht, wie sich die Wiedervereinigung in den Folgejahren gestaltet hat. Nach wie vor ist von Ost- und Westdeutschen die Rede, ohne dass damit wirklich eine geografische Zuschreibung gemeint wäre. Auch der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, 1966 in Jena geboren, spürt diese Spaltung. Das jedenfalls schildert er unter anderem in einem Text mit dem Titel »Im Osten viel Neues«, der in der Zeitschrift Theater heute veröffentlicht wurde. Thomas Oberender sagt auch, wir müssen im Sinne der Occupy-Bewegung die Geschichte der DDR und die der Wiedervereinigung neu schreiben. Darüber möchte ich heute mit ihm in diesen Kulturfragen sprechen. Guten Tag, Herr Oberender.
Hallo, Frau Reinhardt.
Was ist denn falsch an der Geschichtsschreibung?
Zunächst, glaube ich, müssen wir uns bemühen, die O-Töne zu sammeln von Leuten, die die Geschichte gemacht haben. Also weniger über die Geschichte sprechen, als die Geschichte selber zu Wort kommen lassen, was halt für ein paar Jahre noch geht, indem man die Leute vors Mikrofon bringt, die damals die Revolution gemacht haben, die damals ein anderes Land auf den Weg bringen wollten und die auch die Wiedervereinigung aktiv mitgestaltet haben. Das ist, glaube ich, wichtig, weil wir merken, dass die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung sehr unterschiedlich erlebt wurde und dass sich da eine Art von Bild entwickelt hat im Laufe der Jahre, das oft anfängt, über Menschen zu herrschen, die an diesem Bild gar nicht mitgewirkt haben.
Sie sind aber trotzdem in Ihrem Text, der doch sehr umfassend auch ist, eben nicht nur, sagen wir mal, reflektierend, sondern es gibt da durchaus auch Passagen wie, es war, als hätte es das Land, also die DDR, nie gegeben. Eine Auslöschung, die Sie ja als Vorwurf, würde ich sagen, an den Westen adressieren. Waren es nicht letztendlich auch die Bürger der DDR, die ihren Staat und die Verhältnisse einfach hinter sich lassen wollten?
Ja, ich war einer von denen, selbstverständlich. Also ich denke, dass wir die deutsche Wiedervereinigung gemeinsam gestaltet haben, nicht? Und da war man natürlich damals auch, oder es waren nur sehr wenige klüger als die Mehrheit und ich zählte auch nicht zu denen. Und ich denke, dass es einen pragmatischen Zug in der Gestaltung der Wiedervereinigung gibt, der sehr viele Wunden, sehr viele Grobheiten, sehr viele Zerstörungen angerichtet hat. Aber ich glaube, es hatte auch niemand ein besseres Rezept in der Tasche, was gegen die Ungeduld und die Erlebnisgier, die man damals hatte, geholfen hätte. Also das meine ich durchaus in beide Richtungen gesprochen. Und ich glaube nur, dass wir jetzt, 30 Jahre später, eine Generation später erleben, dass eine gewisse Phase des Kampfes, der mit Anpassung, Überleben, Bewältigung zu tun hatte und der überhaupt keine Zeit ließ, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal aufgebaut, Schutt beiseite geräumt wurde und es wirklich bis zu der 68er Generation dauerte, bis eine bestimmte Neubetrachtung von Geschichte und gesellschaftlichen Verhältnissen stattfinden konnte. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt in einer ähnlichen Zeit, wo wir uns durch ein gewisses Wellental hindurch bewegt haben und anfangen, Dinge anders, kritischer, betroffener zu sehen. Und das ist, worüber ich schreibe.
Also das ist ja schon mal eine Erkenntnis, zu sagen, okay, es musste einen großen Pragmatismus geben, weil auch die damaligen DDR-Bürger eigentlich doch eine relativ schnelle Veränderung wollten. Jetzt sagen Sie aber auch, wir müssen die Geschichte irgendwie neu schreiben. Was meinen Sie mit diesem Neu?
Naja, es gibt so Stereotype, die sich verfestigt haben, wie der Osten ist, wo die Probleme im Osten liegen. Und die sind einer Erzählung geschuldet, von der ich glaube, dass sie über lange Zeit sehr stark westdeutsch dominiert war. Es ist einfach die Mehrheitsgesellschaft, es ist die Gesellschaft, bei der sich, man sagt also die ehemalige DDR, die ehemalige Bundesrepublik, sagt man halt nicht. Aber es ist natürlich ein Land, das von den Veränderungen, die da im Osten passiert sind, sehr viel weniger betroffen waren. Und diese Perspektive hat doch unser Bild von dem, was geschehen muss, was geschehen ist und wie sich das dargestellt hat, sehr geprägt. Und ich glaube, dass diese Perspektive ergänzt werden muss durch die Geschichte, die bislang eben nicht so laut erzählt wurde und langsam hochkommt. Ich habe das so verglichen, dass wir diese ganze Occupy-Bewegung, wenn Sie das mit Occupy Wall Street oder Occupy Museums, also all diese, wo es um 99.1 Unverhältnisse geht, wenn Sie das näher betrachten, sehen Sie immer, dass es so eine Art Pausentaste drückt. Die Leute legen den öffentlichen Verkehr lahm, legen das lahm, wie die normalen Routinen einer Gesellschaft organisiert sind, um so eine Art von Reflexionspause zu erzwingen. Und das heißt nicht, dass danach alles anders ist, leider, aber es heißt, dass wir das, was wir für normal empfinden, für selbstverständlich, doch erheblich erschüttert und neu betrachtet wird. Und das ist ein großer Gewinn, wenn das passiert. Und ich denke, dass wir uns jetzt in so einer Phase befinden, wo sich Einspruch meldet gegen bestimmte Stereotype, gegen auch das Unerzählte, was sozusagen mit der Wendegeschichte.
Ja, was ist denn unerzählt? Also das, ich würde gerne auch mal ein bisschen konkreter werden, weil wir uns doch jetzt immer noch in einem sehr abstrakten Bereich befinden. Was ist unerzählt? Welche Stereotype meinen Sie?
40% der Frauen sind nach der Wiedervereinigung arbeitslos geworden im Osten. Die anderen 60%, die übrig blieben, hatten mindestens eine Erfahrung mit Arbeitslosigkeit. Von 14.000 Betrieben, die sozusagen die Vollbeschäftigung unter anderem mit repräsentierten und von der Treuhand abgewickelt wurden, blieben 140 Firmen übrig. Ich glaube, dass wir das ganze Tal des Kummers und der sich ihm anschließenden Kompensationslösung, also von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bis Umschulung, bis was es alles gab, was typische Ostbiografien geprägt hat. Wenn man sich diese Erfahrung einfach mal auf die alte Bundesrepublik umgelegt vorstellen würde, dann entwickelt man ein Bild von dem, was im Osten passiert ist und was bis heute nachwirkt. Und ich glaube, dass dieses Bild, es gibt einen tollen Bemerkung vom Helmut Schmidt, mich damals sehr bewegt hat, der gesagt hat, es ist eine nationale Katastrophe, was im Osten passiert. Er war der Einzige, der das damals in der Dimension mal beschrieben hat, was da passiert.
Er meinte
passiert.
Die Arbeitslosigkeit,
die Abwicklung, die Abwanderung, dass mehr Leute nach der Wende die ehemaligen Länder der DDR verlassen haben in Richtung Westen als vorher. Diese Vorgänge, glaube ich, haben wir lange einfach als alternativlos betrachtet und ich glaube auch nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Und das kommt langsam hoch und kommt auch bei einer Generation, die man jetzt als dritte Generation Ost bezeichnen könnte, eben deutlich zum Ausdruck, die anfängt, ihre eigenen Romane zu schreiben, obwohl sie in der DDR eigentlich, als die zugrunde gingen, noch Kinder waren.
Aber weil Sie gerade die Frauen erwähnt haben, das ist ja eigentlich keine Verlierergeschichte, denn die ostdeutschen Frauen, die gehören zu den Gewinnern. Sie schneiden, was den Aufstieg in Führungspositionen im Vergleich mit Frauen aus dem Westen angeht, erfolgreicher ab. Könnte man doch sagen, es geht.
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ihre Not stärker war. Sie mussten einfach gehen, weil für Männer es oft noch überbrückende, kompensierende Arbeitsmarktangebote gab. Für Frauen brach das viel brutaler weg. Vor allem, weil ja auch hier tatsächlich, man kann sagen, 100% der Frauen im Osten Erwerbsbiografie hatten, eine berufstätigen Biografie. Ich glaube, dass natürlich auch das Aufwachsen in der DDR eine Art von Grundemanzipiertheit und Selbstständigkeit und was natürlich auch Westfrauen besitzen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber doch prozentual wahrscheinlich höher liegend, hervorgebracht hat, die ihnen geholfen haben, als sie im Westen einfach einen Neustart gesucht haben. De facto würde ich trotzdem sagen, dass man, wie Sie es gerade formulieren, dass es eine Erfolgsgeschichte gibt. Also das ist halt auch schon ein bisschen grob formuliert, weil es doch erstmal für viele und die Mehrheit der Frauen eine Verlustgeschichte war. Ich finde auch, dass wir uns an alles Positive halten sollten, aber nicht um diesen Preis.
Verlustgeschichte, weil Sie das Wort gerade benutzt haben, das ist ja vor allen Dingen, glaube ich, für viele, die in der DDR aufgewachsen sind, das Ende der vielen Betriebe, die es auch gab, die von der Treuhand auch abgewickelt wurden. Worauf ich hinaus will, eine Sache, die immer wieder beschrieben wird, ist, dass mit dem Arbeitsplatz sozusagen der soziale Zusammenhalt plötzlich weg war. Also da fiel eben nicht nur der Arbeitsplatz weg, da fiel die Kinderbetreuung weg, da fiel die Freizeitgestaltung weg. Es gab eben auch eine Ferienbetreuung für die Kinder in den Ferien. Also es gab einen Zusammenhalt auf sozialer Ebene, den die Arbeit eben auch garantiert hat. Wie schwer wiegt dieser Verlust?
Naja, also so wie Sie das beschreiben, können Sie sich ja selber vorstellen, wie schwer das wiegt. Ich will noch dazu sagen, als die Mauer geöffnet wurde und wir anfingen, uns wieder zu vereinen, war es ja tatsächlich ein großes gesamtgesellschaftliches Lächeln. Ich habe überhaupt nicht an Verlust gedacht. Ich habe höchstens an Verlust von Fesseln gedacht, nicht? Und das ging, glaube ich, sehr vielen Menschen so. Wir haben natürlich erstmal tief durchgeatmet und das Befreiungsgefühl erlebt und gefeiert. Und es war keineswegs so, dass man jetzt irgendwie sofort anfing, an Verlust zu denken. Zum Ostdeutschen ist man gemacht worden durch die 30 Jahre, aber nicht durch das, was wir im Moment der Wiedervereinigung der Revolution erlebt haben. Und ich glaube, dass die tatsächliche Enteignungserfahrung von der eigenen Geschichte, die eben mit der Hilflosigkeitserfahrung zu tun hat für viele Menschen, die im Prozess der Stilllegung weiter Produktionslandschaften im Osten nicht nur die Arbeit verloren haben, sondern ihre gesamte soziale Welt. Erfahrung zwar sehr kompensiert wurde durch, das Glück hatte viele andere Länder in Osteuropa nicht, durch eben Auffangmaßnahmen, die solidarisch, die gesamtgesellschaftlich finanziert wurden. Aber ich denke, es hat lange gebraucht, bis eigentlich zur Jahrtausendwende eh wieder ein langsames Wirtschaftswachstum im Osten eingesetzt hat. Und bis dahin sind schon sehr viele Biografien geprägt worden.
Aber wenn wir über die Enteignung der eigenen Geschichte sprechen, dann müssen wir doch auch darüber sprechen, dass in der DDR die Geschichte eben auch nicht unbedingt so geschrieben wurde oder offiziell als Version praktiziert wurde, wie sie war. Also in der DDR gab es natürlich vor allen Dingen erstmal den antifaschistischen Widerstand. Da hat man aber auch nicht drüber gesprochen, dass es auch in der DDR nationalsozialistische Lebensläufe gab.
Na, das behauptet ja auch niemand. Ich will ja nicht die DDR glorifizieren, also weiß Gott nicht, sondern ich versuche ein Gesamtbild herzustellen, das von ihrer Seite jetzt natürlich ergänzt wird um die diktatorischen Schattenseiten dieses Landes, nicht? Also es war kein freies Land. Das war ein Land, in dem man viel Freiheit erlebt hat in bestimmten familiären, sozialen Bereichen, aber das war insgesamt natürlich kein freies Land und die Sicht auf die eigene Geschichte ist geprägt worden durch diese SED. Es gab sozusagen eine landestypische Schizophrenie zwischen dem, was offiziell ist und dem, was man als halbwegs gebildeter, kultivierter Mensch natürlich an anderem Wissen auch wusste. Ja, ich will natürlich jetzt auch ergänzen, dass in der Bundesrepublik das keineswegs kampflos so war, dass sich die Sicht auf die eigene Geschichte von vornherein so offen und frei im Hinblick auf den Faschismus gestaltet hat, sondern das ist auch erkämpft. Es ist auferlegt von den Alliierten. Es ist durch das, was die 68er-Bewegung erreicht hat, entstanden. Ja, kein geschenktes Produkt.
Wir müssen auch, wenn wir über Geschichtsschreibung sprechen, Thomas Oberender, über die AfD sprechen, die ja auch versucht, eine andere Geschichte zu schreiben, die sich zum Beispiel den Begriff der Wende aneignet und im Wahlkampf jetzt bei den drei Landtagswahlen in Brandenburg auch gesagt hat, vollende die Wende. Ist Ihr Text auch ein Versuch, gegen diesen Geschichtsrevisionismus anzuschreiben?
Unbedingt. Also ich empfinde das als eine große Tragödie. Ich denke, dass die AfD ein Profiteur eines anderen Versagens ist. Dieses Versagen würde ich gar nicht mehr so eng auf die Geschehnisse der deutschen, innerdeutschen Wiedervereinigungsgeschichte beziehen, sondern die AfD ist ja in der alten Bundesrepublik entstanden. Und ich denke, dass die Reaktion in der alten Bundesrepublik auf die neoliberale Revolution, auf die Verunsicherung und Entsicherung sozialer Verhältnisse, auf das, was Globalisierung sozusagen an Härten des Modernisierungsgeschehens mit sich brachte, reagiert. Und dass das im Osten natürlich noch sehr viel vehementer erfahren wurde. Aber dass das eigentlich das Problem ist, dass wir unseren Sozialstaat so lange entsichert und abgebaut haben, dass die Menschen, denen das Angst macht, die sich bedroht fühlen davon, sozusagen jedes Sündenbock recht ist. Das wird ja immer heute beschrieben als Kulturalisierung der sozialen Frage, nicht? Die soziale Frage, die eben eine Ungleichheit von Einkommensverteilungsverhältnissen, von Bildungschancen und so weiter im Zentrum ist, wird heute plötzlich diskutiert als ein Problem, das mit Migration zu tun hätte, das mit Identität und Heimatsfragen zu tun hat. Und das hat's nicht. Ja, die soziale Frage zur kulturellen Frage zu machen. Das ist das große Problem und das macht die AfD, die ja in Sachfragen eigentlich nichts zu bieten hat, aber durch diese Kulturalisierung der sozialen Frage eine unwahrscheinliche Ernteleistung einbringt bei all denen, die Angst haben.
Aber wieso kommt die AfD mit dieser Kulturalisierung denn überhaupt durch?
Ich glaube, weil sie natürlich auf eine Gesellschaft trifft, die sehr viel Angst hat, in Ost und West. Das fing mit Sarrazins Buch an und hat uns eigentlich in eine Entwicklung geführt, in der das, was rechtsnational ist, immer sagbarer, immer lauter, immer normaler wird im gesellschaftlichen Diskurs. Und diese Grenzverschiebung, die hat niemand so stark vollzogen wie die AfD.
Die Psychoanalytikerin Annette Simon, Tochter von Christa Wolf, die spricht von einer familiarisierten Kultur in der DDR. Also Bürger wurden allesamt wie Kinder behandelt. Emanzipation war eigentlich zu keiner Zeit möglich, weil man immer eingebunden war in diesen Staat, der einen ja auch ja fürsorglich betreut hat. Auf der einen Seite könnte man sagen, auf der anderen Seite gab es natürlich Bespitzelung. Das war die Kehrseite dieser Sache. Ist es möglicherweise auch ein Problem der Freiheit der ehemaligen DDR-Bürger, die diese Freiheit ja eben nie kennengelernt haben in der DDR, dass es doch auffällig viele Wähler gibt, die die AfD wählen?
Man muss noch mal dazu sagen, alle ostdeutschen Wähler zusammengenommen sind weniger als in NRW. Dass das so eine herausragende Bedeutung hat, was da in ostdeutschen Bundesländern gerade bei den Wahlen sich zeigt, das sehe ich genauso. Aber das ist eben etwas, was in zugespitzter Weise ein allgemeines Problem definiert oder sichtbar macht. Und das ist unser Umgang sozusagen mit der Frage der Commons, der Freiheitsangst, die ich in Ost wie West sehe, also dass auch die alten Volksparteien da sozusagen nicht mehr die Antwortgeber sind, wie unser Staat sozial zu erhalten ist, liberal bleibt. Ich glaube, das lässt sich nicht bestreiten, dass bestimmte demokratische Praktiken im Osten einfach fast nahtlos seit 1933 behindert, eingeschränkt, ideologisiert wurden. Und ich kann das nur immer wieder in Erinnerung rufen, dass genau diese Erfahrung zum Entstehen einer starken inneren Oppositionsbewegung in der DDR geführt haben, die nicht nur zur Ausreise führte, sondern eben auch zu einer eigenen Umwelt- und Friedensbewegung, die der Kern war dieser ostdeutschen Revolution. Es gibt ein sehr hohes Bewusstsein vom Wert der Demokratie, was eben zu dieser Revolution im Osten geführt hat, die ja auf die Straße führte, um Demokratie zu erstreiten. Das ist etwas, was in der Geschichte der Deutschen ganz selten erfolgt ausgegangen ist. Das hat man in Ostdeutschland eben geschafft. Und ich glaube aber eben auch, dass die Enttäuschungsgefühle durch die Art, wie sich die Vereinigungsgeschichte als die Geschichte eines Entwicklungslandes, das plötzlich sich unter Kuratel gestellt fühlte, vollzogen hat, dass die eben dann auch doppelt schwer wiegt, was sich in diesen AfD-Erfolgen leider zeigt.
Sie schreiben auch, und das haben Sie in unserer Sendung Kultur heute auch einmal gesagt, dass wenn wir von Mauerfall reden, so letztendlich getan wird, als ob die DDR-Bürger daran keinen Anteil hatten. Da würde ich gerne nochmal nachhaken, denn ehrlich gesagt, ich sehe das jetzt gar nicht so. Mauerfall kann ja durchaus auch etwas Aktives sein. Und ich glaube, viele Menschen haben doch auch noch die Bilder im Kopf von Aktivität, von zum Beispiel Leipzig, der Nikolaikirche, von der großen Demonstration am Alexanderplatz am 4. November. Also ich glaube, ich bin nicht so wirklich sicher, ob das stimmt, dass da etwas, naja, passiv beschrieben wird.
Das freut mich zu hören. Wenn Sie diese Bilder im Kopf haben, dann ist es genau das, was im Laufe der Zeit sich herausbilden sollte. Und wenn da meine zugespitzte Beschreibung ein wenig mithelfen konnte, dann hat sie ihren Zweck erfüllt.
Ich würde gerne auch noch mal ein mittlerweile doch geflügeltes Wort aufgreifen, Thomas Oberender von Francis Fukuyama, nämlich von dem Ende der Geschichte. Und wir sehen ja eigentlich immer wieder, dass ein gewisser Antagonismus, ob gesellschaftlich oder politisch, die Verhältnisse stabilisiert. Also in der BRD war das Feindbild die DDR, in der DDR die BRD. Und der Dramatiker Heiner Müller, der sagte nach 1994, es gab keinen Feind mehr. Wenn das Reich des Bösen weg ist, ist der Teufel plötzlich überall. Oder wer keinen Feind mehr hat, trifft ihn im Spiegel. In dieser Logik gedacht, hat das Gerede vom Ossi und Wessi vielleicht auch positive Seiten?
Mag sein. Also ich glaube, es ist ja relativ spät entstanden. Das war nicht die Art, in der wir uns begegnet sind. Begegnet sind wir uns sozusagen offenen Herzens und mit offenen Armen. Und wahrscheinlich ist alles zu etwas gut. Und ich finde sogar, dass wir jetzt darüber reden und sich sozusagen das Bild von dem, was normal war oder wie es sich entwickelt hat, verändert. Das ist eben für mich ein gesamtgesellschaftlicher Heilungsprozess, den ich mit wirklich großer Freude beobachte, wie wir anfangen, uns nochmal neu mit unserer eigenen jüngeren Geschichte zu beschäftigen, in Ost und West. Und es ist eine eigene Kunst, wie man aus dieser Vorwurfsfalle rauskommt. An der laboriere ich auch. Aber es ist wichtig. Und ich glaube, das Ende der Geschichte, das war nicht nur der 11. September, der uns daran erinnert, dass die Konflikte sich sehr schnell anders verlagert haben. Ich glaube, die Kränkungsgeschichte dieses überheblichen, erfolgreichen Westens, der ganzen Welt erklärt, wie es geht, ja, die hat ja nicht nur in Osteuropa all diese schlimmen Entwicklungen in Ungarn mit Orbán und Polen, all diese oder die Gelbwesten in Frankreich hervorgebracht, sondern ich glaube, dass wir insgesamt anfangen zu verstehen, wie das unseren Planeten bedroht, ja, wie wir anfangen, das zu zerstören, was uns nährt. Und das ist ein größerer Prozess, der in diesen alten Feindbildschemata immer schwieriger zu beschreiben ist. Ich glaube, die Geschichte hat niemals aufgehört. Und da haben, glaube ich, die Ostdeutschen oder überhaupt die Osteuropäer damals in Europa sehr viel dazu beigetragen. Aber ich würde auch wirklich sagen, wir müssen dazu die Revolution im Iran von 1979, nicht die der Mullahs, sondern die der Studenten zählen. Es gibt so viele Bewegungen vom arabischen Frühling hin, die Geschichte wieder in Gang gebracht haben. Über die hat Heiner Müller nicht viel erzählt, aber sie haben unsere Welt viel mehr verändert.
Ja, und vielleicht müssen wir die Geschichte, wenn sie neu geschrieben werden soll, so wie Sie das ja eben auch fordern, in einem ja, größeren Kontext sehen. Nicht nur in einem europäischen, sondern vielleicht in einem globalen Kontext. Es ist ja doch auch auffällig, dass unter den ehemaligen Ostblockländern, Sie haben es gerade angesprochen, einige sind, Polen und Ungarn sicherlich, aber Tschechien eben auch, wo Rechtspopulismus doch auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Also befinden wir uns immer noch im Kampf der Ideologien?
Ja, das kann man so sagen. Ich würde es ein bisschen anders inhaltlich beschreiben heute, aber ich habe das ja so formuliert, dass es sozusagen zwei Revolutionen gab. Es gab die Revolution von 1989, die demokratische Revolution, und danach gab es die neoliberale Revolution, die mit der gleichen Gewalt und tiefen Strukturveränderung wirkte wie die demokratische Revolution von 89. Und diese Veränderung, an denen knabbern wir in Ost und West sozusagen bis heute, was das bewirkt hat, die Entfesselung des Marktes. Ich meine, wir sind in Deutschland immer noch und in Europa, das lernt man immer mehr zu schätzen, immer noch in einer Geschichte, in der die soziale Frage sehr, sehr hohen Wert besitzt, also im Vergleich jetzt zu den Vereinigten Staaten oder England. Aber Margaret Thatchers Motto von There is no alternative, nicht? Das, was sie da in die Welt gebracht hat, das hat.
Zum Kapitalismus.
Zum Kapitalismus, zur liberalen Selbstregulierungskraft, all das, was die Chicagoer Schule sich mal ausgedacht hat, des freien Marktes. Das, was dann über uns eingebrochen ist, in Ost und West, ja, die großen Strukturbereinigungen, all das, was sozusagen die Ruheräume aus der Gesellschaft entfernt hat und sie bis ins Letzte mobilisiert hat. Sie erinnern sich an all diese Worte wie Ich AG und so weiter. Das hat doch nachhaltend unsere Art des Zusammenlebens, unsere Auffassung von der Pflicht des Staates und was Solidarität in der Gesellschaft ist, so tief verändert, dass ich das durchaus als die zweite Revolution bezeichnen würde. Und die hat in Osteuropa eben die Enttäuschung von der Demokratie erzeugt. Die hat bei vielen Menschen gesagt, es hilft uns niemand. Ja, und das sollte man nicht verwechseln mit dem schnellen Satz, naja, die haben halt Demokratie nie gelernt, denn die wollten nichts so sehr wie Demokratie. Aber diese zweite Revolution hat dort eben dann auch sehr viel schmerzhafter stattgefunden als in vielen Teilen des alten Westens, sage ich es mal, wo es eben starke Gewerkschaften, starke Sozialverbände, starke Kirchen gab, die schneller Widerstand organisiert haben als im Osten.
Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele zur Geschichtsschreibung der Wende und den Folgejahren anlässlich des 30. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer, ist im Berliner Gropiusbau, der zu den Berliner Festspielen gehört, noch bis zum 19. Januar die Ausstellung Durch Mauern gehen zu sehen. Im Anschluss geht es jetzt hier weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.